Für mich ist Johannes 5, Vers 28 und 29 ein Text, der immer was berührt bei mir. Wundert euch nicht, denn die Stunde kommt, in der alle, die in den Gedächtnisgrüften sind, meine Stimme hören werden und herauskommen werden. Das, finde ich, ist wirklich etwas, was für jemanden, der eben einen wirklich nahen Angehörigen verloren hat, auf Dauer tatsächlich eine der schönsten Bibelstellen ist, die es gibt. Das ist wirklich was, das berührt einen unglaublich. Weil das ist für mich eine feste Tatsache und der Beweis ist erbracht.
Guten Morgen, liebe Zuhörer, und ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Sendung. Die einleitenden Worte stammen von Marlies Schlosser. Sie musste mit ansehen, wie ihr 7-jähriger Sohn Tim von einem Auto erfasst und tödlich verletzt wurde. 3 Jahre später starb ihr Mann an einem Herzinfarkt und ließ sie mit 3 Kindern zurück. Offensichtlich halfen ihr aber gewisse Aussagen aus der Bibel, mit dieser Situation fertig zu werden. Wie ist das möglich? Was sagt die Bibel über den Tod? Wir möchten Ihnen heute erzählen, wie das Wort Gottes die Bibel helfen kann, einen wirklichen Trost zu finden und zuversichtlich nach vorn zu blicken. Allein in unserem Land sterben jedes Jahr über 800.000 Menschen. Kein Wunder, wenn man sich die Frage stellt, wer wird der Nächste sein? Vielleicht sogar ich? Wie denken denn die Menschen um uns herum über den Tod? Viele haben Angst vor dem Tod und vermeiden möglichst, darüber nachzudenken. Wenn sie sich trotzdem dazu äußern, dann vielleicht so.
Tja, der kommt schneller, als man denkt.
Ja, gute Frage. Da gibt es die unterschiedlichsten Ansichten und Meinungen. Und meine persönliche Meinung ist, da ist alles vorbei. Ende. Schluss.
Mhm. Oh, noch gar nicht so viel drüber nachgedacht. Tod? Einschlafen, nicht mehr da sein. Ja, was soll man sagen?
Marlies Schlosser erinnert sich.
Also mit Himmel und so, da habe ich mir gedacht, was soll man da oben auf einer Wolke sitzen, Harfe spielen? Und die andere Seite war auch, dass ich ja schon als 4-Jährige selbst meinen Vater verloren habe und mir das also auch nie einen Sinn ergeben hat. Wie oft habe ich wirklich als Kind geweint, weil ich keinen Papa hatte? Und dann habe ich mir gedacht, oh. Und da oben ist der jetzt, was soll der da auch noch irgendwie, da sind doch schon so viele. Und dass ich das einfach überhaupt nicht begriffen habe, es hat für mich auch keinen Sinn ergeben.
Wie wir auch immer über den Tod denken, auch ohne Krankheiten, Unfälle und andere unnatürliche Ursachen, werden wir irgendwann selbst damit konfrontiert. Wir können den Alterungsprozess nicht aufhalten, so sehr wir uns auch bemühen. Unser Körper baut immer mehr ab, irgendwann sprechen wir von Altersschwäche und schließlich sterben wir. Ist der Tod also völlig normal und unausweichlich das Ende alles Lebens? Und war das schon immer so, solange Menschen auf der Erde existieren? Wir möchten Ihnen gerne einmal zeigen, was die Bibel zu diesen wichtigen Fragen zu sagen hat. Im 1. Buch der Bibel wird berichtet, wie Gott den ersten Menschen, Adam, erschuf und ihn in eine paradiesische Heimat setzte. Gleich am Anfang bekam Adam einige Aufgaben übertragen, aber er wurde auch über ein deutliches Verbot informiert. Gott sagte ihm gemäß dem Bibelbuch Genesis über einen gewissen Baum im Garten Eden:
Davon sollst du nicht essen, denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du ganz bestimmt sterben.
Für Adam war der Tod nicht völlig normal und unausweichlich. Nur wenn er Gottes Gesetz übertreten würde, sollte er sterben. Adam und auch seine Frau Eva aßen von dem Baum. Sie taten es in vollem Bewusstsein der Konsequenzen und so mussten sie die vorher angekündigten Folgen tragen.
Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren.
Gott machte dem ersten Menschenpaar nach dem Bibelbericht deutlich, was ihre Sünde bewirkte. Sie waren nun unvollkommen, sie hatten einen gravierenden Mangel. Ihre Unvollkommenheit oder Sündhaftigkeit bewirkte, dass sie starben. Dieser Defekt, die Sünde, wurde auch an die Nachkommen Adams und Evas weitergegeben, an jeden einzelnen Menschen, bis heute. In gewisser Weise war es wie mit einer Erbkrankheit. Adam gab diese an seine Nachkommen weiter. Die ganze Menschheit geriet sozusagen in die Gefangenschaft der Sünde. Dieser Umstand wird im Bibelbuch Römer, Kapitel 5, Vers 12, so zusammengefasst.
darum, so wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und sich so der Tod zu allen Menschen verbreitet hat, weil sie alle gesündigt hatten.
Bleibt uns also nichts anderes übrig, als mit einer gewissen Trauer an die Toten zu denken? Und wie ist es, wenn der Verlust eines geliebten Menschen gerade erst passiert ist? Marlies Schlosser erinnert sich an die Zeit kurz nach dem Tod ihres Sohnes.
Dein ganzes Denken, es gibt für nichts anderes Platz und Raum als der ist tot, die ganze Zeit. Also bei meinem Mann, das war auch schlimm, aber das mit Tim, das war wirklich am Rand dessen, was man, glaube ich, ertragen kann. Du handelst gemäß deinem Verstand, musst Dinge abarbeiten, aber dein Gefühl sagt dir eigentlich, schmeißt dich in die Ecke und macht nichts mehr. Und das ist so ein Pflichtgefühl oder was auch immer, dass du halt immer weitermachst.
Einige Jahre vor diesem traumatischen Erlebnis begann sie, sich intensiv mit der Bibel zu beschäftigen. Rückblickend erzählt sie, wie sich das auf sie ausgewirkt hat.
Weil ich einfach dadurch viel ruhiger oder trotz all dem Leid mit mehr Zuversicht in die Zukunft blicken konnte. Ich wusste, ich sehe mein Kind wieder, auch wenn mich das im ersten Moment nicht getröstet hat. Aber ich wusste, es ist so. Und das ist schon ein großer Trost.
Welche Aussagen der Bibel gaben ihr diesen Halt im Leben? Die Bibel erklärt nicht nur, warum wir sterben, sondern beschreibt auch den Zustand der Toten. Sie zeigt, welche Hoffnung es für unsere verstorbenen Angehörigen und Freunde gibt. Die Bibel hüllt den Tod nicht in ein Geheimnis. Im Gegenteil, wer den Tod begreift, hat mehr vom Leben. So erklärt der Bibelschreiber Paulus im Römerbrief Kapitel 6, Vers 23:
Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Die Gabe aber, die Gott gibt, ist ewiges Leben durch Christus Jesus unseren Herrn.
Paulus gab in seinem ersten Brief an die Christen in Korinth eine weitere Zusicherung.
So wie in Adam alle sterben, so werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden.
Eine Schlüsselstellung bei der Beseitigung von Sünde und Tod nimmt also Jesus Christus ein. Gemäß dem Johannesevangelium Kapitel 11, Vers 25 sagte er selbst von sich:
Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Nichts könnte diesen Umstand besser verdeutlichen als eine Begebenheit, die sich im Leben Jesu zutrug. Denn einige Monate vor seinem eigenen Tod starb sein enger Freund Lazarus. Kurze Zeit, nachdem Jesus die Nachricht von Lazarus Tod erhalten hatte, sagte er:
Lazarus, unser Freund, ist zur Ruhe gegangen. Doch begebe ich mich dorthin, um ihn aus dem Schlaf zu wecken.
Die Menschen, zu denen er sprach, dachten, dass es Lazarus wohl besser gehen würde, wenn er sich im Schlaf ausruhe. Daher sagte ihnen Jesus frei heraus:
Lazarus ist gestorben.
Für Jesus war der Tod also mit dem Schlaf vergleichbar. Uns fällt es wahrscheinlich schwer, den Tod zu begreifen. Aber was Schlaf ist, können wir uns vorstellen. Wer fest schläft, merkt nicht, wie die Zeit vergeht und was sich um ihn herum abspielt. Sein Bewusstsein ist sozusagen ausgeschaltet. Und genau so beschreibt die Bibel den Zustand der Toten. Im Bibelbuch Prediger Kapitel 9, Vers 5 lesen wir:
Die Toten sind sich nicht des Geringsten bewusst.
Aber genauso wie Menschen aus einem tiefen Schlaf irgendwann einmal wieder aufwachen und zu sich kommen, können Menschen durch Gottes Macht aus dem Tod auferweckt werden. Jesus demonstrierte dies bei seinem Freund Lazarus. Der Schwester von Lazarus, die dabei stand, versprach er:
Dein Bruder wird auferstehen.
Was meinte Jesus, als er von der Auferstehung sprach? Das griechische Wort, das dafür in der Bibel verwandt wurde, ist Anastasis. Es bedeutet wörtlich Aufstehen und bezeichnet das Aufstehen von den Toten. Die Auferstehung des Lazarus gibt uns das feste Vertrauen, dass sich auch das erfüllen wird, was die Bibel über eine künftige allgemeine Auferstehung sagt. So spricht Gottes Wort davon, dass das Totenreich seine Toten herausgibt und der Tod selbst anschließend für immer beseitigt wird. Und im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 15, Vers 26, können wir lesen:
Der letzte Feind ist der Tod. Aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet.
Wenn dieses Versprechen erfüllt sein wird, werden wir Menschen ein vollkommenes Leben ohne Sünde und Tod genießen können. Niemand wird mehr alt oder krank und muss anschließend sterben. Bis dahin kann uns die Zusage trösten, dass sich unsere geliebten Verstorbenen im Gedächtnis Gottes befinden. Sie ruhen und werden zu der von ihm vorgesehenen Zeit auferweckt werden. Wie bei einer Schlafkur, aus der man völlig gesund erwacht. Zu wissen, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist, kann das Leben äußerst positiv beeinflussen. Auch Marlies Schlosser bestätigt das.
Das stimmt. Im Zusammenhang mit Tod, mit Leid, passiert jeden Tag irgendwo etwas. Und dadurch, dass du weißt, warum und wieso und wie das in Zukunft aussehen, was daraus werden wird, hast du ein viel gelasseneres Herz, als wenn du die Dinge nicht weißt, wenn du immer nur Fragezeichen im Kopf hast. Wo ist dann irgendwie auch eine Sicherheit für dein Leben? Aber dadurch, dass du weißt, was passiert, wenn du stirbst, du hast eine Auferstehungshoffnung und es ist nicht Gottes Wille, dass das alles passiert, kannst du auch überhaupt ein Verhältnis zu Jehova aufbauen. Das kannst du doch sonst gar nicht, wenn du nur Fragezeichen hast. Das stimmt wirklich. Du hast mehr vom Leben, weil dein Leben einfach einen Sinn hat, egal was passiert.
Doch wie schafft man es, jeden Tag mit seiner Trauer zu leben? Was, wenn jemand in ihrem Bekanntenkreis einen Angehörigen durch den Tod verloren hat? Haben Sie sich auch schon gefragt, ob Sie etwas tun können, damit diese Person das tägliche Leben wieder einigermaßen in den Griff bekommt? Praktische, biblisch fundierte Ratschläge zu diesen Fragen finden Sie in der Broschüre »Wenn ein geliebter Mensch gestorben ist«. Sie kann von der Website jw.org als Audiodatei heruntergeladen werden. Wir hoffen, Ihnen mit diesen Gedanken einen erbauenden Anstoß für den Tag gegeben zu haben. In unserer nächsten Sendung geht es um Freundschaften in unserer zunehmend digitalisierten Welt. Welche Gefahren gibt es bei Online-Freundschaften? Was zeichnet echte Freundschaften aus? Das und mehr hören Sie am Sonntag, den 10. Mai um 6:45. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten. Für heute verabschieden wir uns von Ihnen und wünschen Ihnen einen schönen Tag.